sich der blutige Krieg in Tschetschenien,
protesten, Krawallen und zerstörten Häusern,
nationalistischen Rechtspartei,
die Höhe der Arbeitslosenhilfe richtet sich.
Impressum, der linke Medienspiegel auf Radio Korax.
Im August 2026 geht es im linken Medienspiegel in drei Artikeln um rechte faschistische Politiken. Einmal durch die Konservativen, die Tür nach links in der BRD zuschlagen. Dann um Sachsen-Anhalt und der drohenden Hegemonie der AfD, unabhängig davon, ob sie die Landtagswahlen gewinnen oder nicht, und nötiger Solidarität gegen diese. Abschließend zur rechten faschistischen Politik haben wir noch einen Artikel zu den neuen rechten Regierungen in Lateinamerika. Dann kommen wir noch zur Energiewende, allerdings in Australien. Von der Energiewende hier in der BRD hören wir trotz anrollender Klimakatastrophe nicht, auch in dieser Sendung nicht. Und deshalb ein Vergleich mit Down Under. Zuletzt schauen wir zurück zu den Ereignissen in Genua Ende Juli 2001. Unser erster Artikel ist aus dem Freitag der Wochenzeitung aus Berlin, die sich als links und progressiv beschreibt. Am 30.07. erschien dieser Artikel über Türen, die nach rechts geöffnet werden.
Türen nach rechts öffnen, nach links schließen. Ob Friedrich Merz eine faschistische Politik betreibt, sei dahingestellt. Sicher aber ist es keine antifaschistische. Ein paar Ereignisse oder auch Nicht-Ereignisse, die jedes für sich grimmige Gesten des »So weit sind wir also schon« provozierten, ergeben im Zusammenhang eine strukturelle Erkenntnis. Wir leben ganz offensichtlich weder in einem antifaschistischen Staat, gar mit einer antifaschistischen Regierung und einer dezidiert antifaschistischen Justiz, noch kann sich die deutsche Zivilgesellschaft auf einen antifaschistischen Grundkonsens ihrer Mainstream-Medien verlassen. Noch schließlich ist gegeben, dass die wichtigen Instanzen von Wissenschaft und Bildung, Kultur und Kunst verlässliche Bollwerke gegen die Mächte von rechts sind, die Demokratie und Humanismus abzuschaffen bereitstehen. Drei Kräfte sind da am Werk, jede für sich scheußlich genug: der Opportunismus, die Angst und die Ignoranz. Da ist zunächst der Fall des Eingriffs der ZDF-Führung in die Redaktion der Satiresendung Die Anstalt und das Verbot für den Auftritt von Igor Levit und Danger Dan mit dem Lied »Keine Angst«. Tatsächlich ist das Lied Anleitung für den Aufbau antifaschistischer Organisationen in einer Zeit, in der man auf den Staat, die Regierung und die Parteien der Mitte als verlässliche Partner im Kampf gegen den Faschismus nicht mehr zählen kann. Ohne Namen, kein Gründungsdatum, kein Verein und so ein Quatsch. Mithin jenseits der Regeln und Verbote, die vom Staat für die Kontrolle seiner Kritiker vorgesehen sind. Das Lied endet mit einem Gruß an Menschen, die diese Regeln sehr deutlich, sehr heftig und für etliche auch aus subjektiv moralischen Gründen inakzeptabel überschritten haben. Wenn man es wörtlich nimmt, dann fordert dieses Lied zur Überschreitung der Grenzen der Legalität auf. Das ZDF und die Medien bis hinein in den irgendwie immer noch linksliberalen Teil versuchen sich an einer Definition der Grenzen des Legalen zum illegalen Antifaschismus. Und der Trigger dabei ist natürlich die Gewalt. Tatsächlich müsste sich der Staat, müsste sich eine Sendeanstalt, wenn es wirklich ein Aufruf zur Gewalt gegen die Nazis sein sollte, erst einmal selbst fragen: Warum haben wir dieses Erstarken des neuen Faschismus nicht verhindert, so lange hingenommen, es verharmlost? Wer sorgt auch hierzulande dafür, dass Antifaschismus wie in Trumpistan ein Schmähwort und schon bald ein Straftatbestand ist? Ab wann, so ist zu fragen, ist es denn zu spät? Ab wann ist der Stauffenberg ein Held des antifaschistischen Widerstands, der mit einer Bombe den Führer, etliche seine Entourage und womöglich mehr oder weniger Unschuldige tötet, und bis wann wäre er nichts als ein terroristischer Gewalttäter, der unter dem Beifall der bürgerlichen Medien abgeurteilt würde? Wie ist es möglich, die Attentäter vom 20. Juli zu feiern und gleichzeitig eher vage Hinweise auf die mögliche Notwendigkeit des militanten Widerstands zu unterdrücken? Womit wir bei der zweiten kleinen Episode sind, beim tapferen Versuch eines Einzelnen, den niederträchtigen Akt einer Kranzniederlegung zu Ehren dieses Widerstandskämpfers durch die AfD zu verhindern. Schon bei einer solchen Tat beginnt das Gejammer aus der Opferrolle, ebenso wie das des Neospießertums. Das ist doch illegal. Tobias Korenke, Enkel von Rüdiger Schleicher und Großneffe der Bonhoeffer-Brüder, wollte das nicht hinnehmen. Danach wird er von den Sicherheitsleuten des Protokoll Inland, des Bundesministeriums des Inneren und für Heimat entfernt. Und zwar aufgrund des Hausrechts, das ein gewisser Alexander Dobrindt ausübt. Welch symbolischer Akt ist das? Nicht die AfD, sondern ein Angehöriger eines Opfers faschistischer Verbrechen wird von einer Gedenkfeier ausgeschlossen. Nehmen wir es als Aussage. Der BMI lässt die Leute, die die Verbrechen der Nationalsozialisten verharmlosen, verleugnen oder sogar bejahen, als Gäste ein und schließt die Nachkommen der Opfer aus. Besser kann man eigentlich nicht zu erkennen geben, welche zukünftigen Allianzen wir zu erwarten haben. Da wir gerade von zukünftigen Allianzen sprechen, angesichts der politischen Mehrheitsverhältnisse in Ostdeutschland erfahren wir, fordert Sachsens Ministerpräsident Kretschmer, gesprächsbereit für alle Parteien zu sein. Wer noch über Brandmauern rede, habe die Zeichen der Zeit nicht erkannt. Kretschmer schließt Gespräche mit der AfD nicht aus. Zurückgepfiffen kann Kretschmer offensichtlich nur durch einen Hufeisenwurf werden. Als Union und insbesondere auch als CDU haben wir einen klaren Unvereinbarkeitsbeschluss, der inhaltliche Zusammenarbeit mit der AfD genauso wie mit der Linkspartei ausschließt, sagt der parlamentarische Geschäftsführer Steffen Bilger. Man darf sich von rechts in der Mitte nicht mehr entfernen, wenn man sich symbolisch nicht auch von links entfernt. Und damit auch zur nächsten Episode, in der wieder Klaus Graf von Stauffenberg eine Rolle spielt. Der Schauspieler und Kabarettist Uwe Steimle, der sich ehedem als links verortete, tritt bei der AfD als Pausenclown mit merkwürdigen Fantasien auf. Zitat: Wenn ich Friedrich Merz sehe, frage ich mich manchmal, wo ist eigentlich Stauffenberg, wenn man ihn mal wirklich braucht? Zitat Ende. Wirklich? Heißt wohl, damals hätte er besser gehorchen sollen, aber wenn es gegen eine konservativ-demokratische Figur geht, die noch im Wege steht, es ist durchaus nicht geheime Strategie der AfD, Spaltung und Zerschlagung der bürgerlichen Rechten. Und in Bezug auf Angela Merkel und ihr Bild spricht Steimle von an die Wand stellen und aufhängen. Zu seiner Verteidigung führt Steimle das an, was Danger Dan in seinem Lied zuvor so ironisch ansprach: Das ist alles von der Kunstfreiheit gedeckt. Soll man nun klassischer Whataboutism die Assoziationen einer illegalen Gegenwehr gegen die rechte Gewalt mit einer konkreten Mordfantasie gegen Personen gleichsetzen? Die konservative Hufeisentheorie, nach der links und rechts gleich böse sind, ist die reinste Heuchelei. Und sogleich kommen wir zum Empörungsschauspiel gegenüber dem Linken Lucio Pantisano. Er wandte das Wort Faschisten auf die CDU-CSU an. Muss man nicht machen, sollte man nicht machen. Vielleicht nicht obwohl, sondern gerade weil es von der Wahrheit so weit ja nicht entfernt ist. In der Wirtschafts- und Sozialpolitik ist Merz' Regierung ebenso nah an der AfD wie beim Kulturverständnis. In der Umweltpolitik und in der Vorliebe für derb geschmacklose Satzbrocken gegenüber Geflüchteten und Fremden. Aber Luigi Pantisano entschuldigte sich und die CDU nahm die Entschuldigung nicht an. Im Prinzip bestätigte sie damit und mit ihrem Verhalten den Vorwurf Öffnung der Türen nach rechts, Schließung der Läden nach links. Als historischer Prozess, als semantische Entwicklung, als soziologische Annäherung aber ist die Allianz eines großen Teils des konservativen deutschen Bürgertums mit Neo- oder postfaschistischer Kraft gesetzt. Drehen wir es eben einmal um. Ob Friedrich Merz und seine Entourage faschistische Politik betreiben, ist eine Definitionsfrage. Zu 100% sicher aber kann man sein, dass von dieser Regierung nichts kommt und nicht zu erwarten ist, was man als antifaschistisch, ja nicht einmal als unfaschistisch bezeichnen könnte. Der Hinweis auf den Abbau von Demokratieprojekten und die Weimarsche Attacken gegen linke Buchhandlungen ist da schon kaum noch nötig. Deutlich gesprochen, unter den Bedingungen eines von rechts ausgerufenen Kulturkampfes hat das Prinzip von Kunstfreiheit keine soziale und politische Basis mehr. Fragen wir also nach den Hochburgen von Demokratie und Liberalität, den Universitäten. Die Technische Universität zu Berlin zum Beispiel hat offenbar auf Drängen von rechts versucht, kritische Veranstaltungen der Studierendenschaft zu canceln, mit der Begründung, das parteipolitische Neutralitätsgebot sei verletzt, weil es unter anderem eben auch um die Machenschaften der AfD ging. Und hat, nachdem man zum Kompromiss genötigt wurde, Teile des Programms immerhin aus ihren mehr oder weniger heiligen Hallen ausgeschlossen. Hinterher stellt sich allerdings heraus, dass die Hochschulleitung noch wesentlich mehr an Veranstaltungen verbieten lassen wollte, als die AfD überhaupt gefordert hatte. So etwas nennt man nun wirklich mal vorauseilenden Gehorsam. Und Michel Friedmann wird in Bayreuth ein, dann wieder aus, dann doch wieder eingeladen. Das also ist die Kernfrage, mit der ein humanistischer, pazifistischer und demokratischer Antifaschismus konfrontiert ist. Was tun, wenn der Staat, die Parteien, die Justiz, die Universitäten, die Medien und die Kultur als Instrumente des Antifaschismus schlichtweg den Dienst verweigern? Wenn ganze Areale in Stadt und Land gleichsam aufgegeben werden und der völkischen und rassistischen Gewalt überlassen werden? Wenn sich das deutsche Spießertum, statt sich seiner kulturellen und moralischen Verantwortung zu stellen, mit den sexistischen Sortisen eines Dietrich Nuhr amüsiert, wenn Hochschulen, Museen und Festivals vor dem Druck von rechts einknicken, wenn die Politiker der Mitte die Rhetorik der Rechtsextremen übernehmen und wenn die Brandmauer ein Zeichen schlecht vergangener Zeit ist? Worum es zunächst einmal geht, ist nicht die Gewalt, sondern es ist der Mut. Es wäre an der Zeit, jene zu preisen, die sich unter persönlichen Gefahren der faschistischen Macht entgegenzustellen wagen, und jene zu benennen, die sich aus Feigheit, Opportunismus und Ignoranz ihr beugen oder gar andienen. Trotzdem tut man natürlich gut daran, die Frage der Gewaltfreiheit nicht einfach vom Tisch zu wischen. Auch im Antifaschismus wirken die Mittel, die man einsetzt, wie es Walter Benjamin in seiner dialektischen Betrachtung der Gewalt gezeigt hat, auf die Inhalte zurück. Wenn der Staat, die Regierung, die Medien, die Bildungseinrichtungen, die Kultur, die Wirtschaft und die Parteien eine antifaschistische Einheit bilden würden, dann bräuchte man den Mut der Einzelnen nicht. Und wenn es genügend Einzelne gäbe, die den Mut aufbringen, sich gegen Recht zu stellen, dann würde sich die Frage nach der Legalität und Legitimität des aktiven Antifaschismus gar nicht stellen. Der Antifaschismus verlässt ja nicht freiwillig den Boden der Mainstream-Gesellschaft. Er wird von ihr hinausgedrängt.
In der Antifa, der Zeitung der Vereinigten der Verfolgten des Naziregimes, Bund der AntifaschistInnen für Juli und August, haben wir einen Artikel zur AfD in Sachsen-Anhalt gefunden, den wir euch vorstellen wollen. Politik der Herrschaft. Sachsen-Anhalt. AfD zielt auf gesellschaftliche Hegemonie, nicht nur auf Regierungsmacht. Die Frage, was eine AfD-geführte Landesregierung in Sachsen-Anhalt bedeuten würde, beschäftigt inzwischen die politische Öffentlichkeit. Analysen des AfD-Regierungsprogramms liegen mittlerweile in großer Zahl vor. Sie untersuchen die Vereinbarkeit mit dem Grundgesetz, das Gesellschaftsbild der Partei sowie die möglichen Folgen für Justiz, Bildung und Forschung, Soziales, Integration und Migration oder den Wirtschaftsstandort. Doch die entscheidende Frage ist möglicherweise eine andere. Nicht der Titel Regierungsprogramm sollte Empörung hervorrufen, sondern die Tatsache, dass die neofaschistische AfD überhaupt in die Lage gekommen ist, einen solchen Machtanspruch glaubwürdig zu formulieren, während alle anderen politischen AkteurInnen hilflos dastehen. In der politischen Theorie gibt es die Unterscheidung zwischen Politik und dem Politischen. Die Politik bezeichnet etablierte Strukturen, Institutionen und Handlungsmuster, also auch ein Wahl- oder Regierungsprogramm, während das Politische die spezifischen Modi der Durchbrechung, Infragestellung und zuweilen Überwindung dieser Strukturen beschreibt. Ausnahmezustände, also zum Beispiel Krieg, Katastrophen und Revolutionen. In diesen Situationen greifen die bisher geltenden Maßstäbe und Instrumente nicht mehr. Das Politische entzieht sich notwendigerweise der Planbarkeit. Der Wahlkampfslogan der AfD, alles ist möglich, zielt auf eben jene Dimension des Politischen. Ihr Ziel ist es nicht, eine stabile Regierung zu stellen, sondern auf allen Ebenen ihre völkische Ideologie durchzusetzen. So formulierte es Hans-Thomas Tillschneider, Autor des Regierungsprogramms. Wir wollen das Gesetz nicht brechen, aber so streng auslegen, wie es nur irgendwie geht. Wir wollen restlos ausreizen, was möglich ist. Das bedeutet, dass diese Politik der neuen deutschen Strenge im Sinne des Politischen als Durchbrechen bisheriger Rechts- und Gesellschaftsgrundsätze verstanden werden muss. Deswegen lässt sich auch über das Programm der AfD in Sachsen-Anhalt nur bedingt auf ein mögliches Regierungshandeln schließen. Denn bisher haben alle Parteien in Regierungsverantwortung anders gehandelt, als es in ihren Programmen stand. Und es gibt keinen Grund anzunehmen, dass ausgerechnet die AfD durch besondere Prinzipientreue auf der Ebene des Programms auffallen sollte. Was sich aber durch ihr Programm zieht, ist ein im Kern völkisches Denken. Und dem wird sie aller Voraussicht nach treu bleiben. Allein schon deshalb, weil zentrale Parteifunktionäre der AfD Politik in diesem Denkgebäude machen, innerhalb dessen ein abweichendes, etwa liberaldemokratisches oder gar linksmarxistisches Gesellschaftsbild unplausibel erscheinen muss und da nur als Feindbild markiert werden kann. Die AfD in Regierungsverantwortung wird alles daran setzen, eine kulturell-gesellschaftliche Hegemonie zu erreichen, die die bestehende Ordnung suspendiert. Die spannende Frage ist also nicht, welche gesellschaftlichen Regelungen verändert werden würden, welche Fördermittel gestrichen, welche Literatur vom Lehrplan verbannt und welche zur Pflicht wird, sondern wo sich Bereiche für die AfD ergeben, in denen sie durch eine neu gewonnene Hegemonie ihre völkische Vision faktisch durchsetzen kann, weil es niemand mehr gibt, der diese Verschiebung überhaupt erkennt, geschweige denn sich dagegen wehren kann. Da, wo keine organisierten, migrantischen, queeren oder linken Personen mehr wohnen oder hinziehen, erreicht die AfD hegemoniale Stellungen, die es ihr erlauben, mit physischer Gewalt ihren Willen, Stichwort Vetternwirtschaft, durchzusetzen und befreite Zonen zu errichten. Wenn sich keine LehrerInnen, Polizistinnen und Menschen in der Verwaltung am Treiben der Faschisten stören, braucht es keine neuen Gesetze, die mit dem Grundgesetz in Konflikt geraten können, sondern die neu etablierten, normalen Verhaltensregeln reichen vollkommen aus. Der AfD geht es also nicht um die Regierung, sondern um die Etablierung einer Politik der Herrschaft. Wenn die AfD Realpolitik an den Gesetzen vorbei betreibt, ist es für uns Antifaschistinnen hoffnungslos, sich an bestehende Institutionen und Gesetze im Sinne der Politik zu klammern. Stattdessen sollte unser Fokus darauf liegen, darauf hinzuweisen, dass es nicht so sein muss, wie es ist, und selbst reale Gegenmacht aufzubauen im Sinne des Politischen, indem wir neue Verbindlichkeiten eingehen und allen Antifaschistinnen nicht nur unsere Solidarität versichern, sondern dem auch materielle Taten folgen lassen, sofern ihre Analyse und ihre Methoden legitim sind. Gerade autonome Antifa-Gruppen und vereinzelte Bündnisse gegen rechts sind im ländlichen Sachsen-Anhalt oft die einzigen, die neofaschistische Aktivitäten beobachten, Veränderungen deren Strategien erkennen sowie Akteurinnen und Netzwerke zuordnen können. Sie sind die, die den Mut aufbringen, sich den Faschisten in den Weg zu stellen. Sie werden in Zukunft noch mehr als ohnehin schon unter politischem Druck stehen und sie werden jede Unterstützung brauchen, die sie kriegen können. Sorgen wir dafür, dass diese Unterstützung bei ihnen ankommt. Weiteres zu den aktuellen Aktivitäten gegen die AfD und andere Nazis findet er zum Beispiel unter dem zivilgesellschaftlichen Bündnis Sachsen-Anhalt-weltoffen.de mit einem umfangreichen Terminkalender von Workshops über Radtouren bis Demos und Bürgerfesten. Des Weiteren findet ihr den Aufruf zu einer Demonstration am 29.08. in Magdeburg gegen Rassismus sowohl der AfD als auch der Abschottungspolitik der EU unter antira.net/lsa.de. Am 5. September gibt es dann tagsüber in Magdeburg eine Demo und ein Bürgerfest und in Halle eine Antifa-Demo abends vor der Wahl in Sachsen-Anhalt am 6. September. Und der CSD in Halle macht am 12. September gleich weiter mit einer Demonstration und einem Straßenfest. Der Le Monde Diplomatique vom Juli schauen wir nach Lateinamerika.
Lateinamerika, der große Rechtsruck. Früher unterstützten die USA in Lateinamerika sonnenbebrillte Putschgeneräle. Heute kommt dort die extreme Rechte, die Washingtons politische Agenda teilt, mit offensiver US-Wahlkampfhilfe an die Macht. Jüngst in Kolumbien und Peru. Wachsende Gewaltkriminalität und die Schwäche der Linken spielen ihr dabei in die Hände. Abelardo de la Espreya hat die Stichwahl vom 21. Juni um das Präsidentenamt in Kolumbien knapp gewonnen. Unabhängig? Nein. Kein Land der Welt kann derzeit unabhängig sein, sagte er zuvor in einem Gespräch mit dem Pastor Miguel Arrazola. Der einflussreiche Gründer einer evangelikalen Kirche namens Rios de Vida, Flüsse des Lebens, sprach in Cartagena mit El Tigre, dem Tiger, wie sich der ökumenische Katholik de la Espreya selbst nennt. Zum Austausch zwischen dem fundamentalistischen Prediger und dem Kandidaten der extremen Rechten muss man wissen, dass sich in Kolumbien 18% der Bevölkerung als evangelikal bezeichnen. In dem Radiogespräch ging es um die künftigen Beziehungen zu den Vereinigten Staaten. Vor allem das Verhältnis zu Donald Trump stand im Mittelpunkt. Denn die Beziehung zwischen dem US-Präsidenten und de la Espreyas linken Vorgänger Gustavo Petro waren von Spannungen geprägt. Es ist das erste Mal, dass ein kolumbianischer Präsident Republikaner sein wird, erklärte de la Espreya. Bei der Wahl 2024 in den USA hatte er für Trump gestimmt. Der umtriebige 47-jährige Anwalt besitzt 3 Staatsangehörigkeiten, die kolumbianische, die italienische und die US-amerikanische. Letztere erwarb er 2023, nachdem er 10 Jahre in Florida gelebt hatte. Damit wird er nach Ecuadors Daniel Noboa der 2. südamerikanische Präsident mit US-Pass sein. De la Espreya betont immer wieder seine Loyalität gegenüber Trump. Der hatte sich, wie bereits in Honduras und Ecuador, in Kolumbiens Wahlkampf eingemischt und den WählerInnen unmissverständlich klargemacht, welchem Kandidaten sie am 21. Juni ihre Stimme geben sollten. Ein Sieg de la Espreyas, ließ Trump wissen, sei Bedingung für die weitere finanzielle, wirtschaftliche und sicherheitspolitische Zusammenarbeit zwischen Washington und Bogota. Für die Politik des Weißen Hauses gegenüber seinem lateinamerikanischen Hinterhof ist Kolumbien ein zentraler Faktor. Ich will einen Plan Columbia 2.0 und die Rückkehr der US-Militärbasen, erklärte seinerseits de la Espreya. Der ursprüngliche Plan Columbia, den US-Präsident Clinton im Jahr 2000 mit Kolumbiens Staatschef Andrés Pastrana entworfen hatte, sah ein Sicherheitsprogramm vor, das die Stationierung von US-Truppen im Land einschloss. Sie sollten zum Kampf gegen Drogenkriminalität eingesetzt werden, gingen aber vor allem gegen Guerillagruppen vor. Im Wahlkampf versprach de la Espreya, ganz in dieser Tradition, das kolumbianische Militär zu stärken, die Coca-Anbauflächen zu zerstören sowie bewaffnete Gruppen und Drogenkartelle mithilfe der USA und Israels zu zerschlagen. Es ist das Gegenteil der Strategie des Pass Total, des vollständigen Friedens, mit der sein Vorgänger Gustavo Petro gescheitert war. Der Wahlausgang in Kolumbien reiht sich ein in eine Welle von Siegen der radikalen Rechten in Lateinamerika. Nayib Bukele in El Salvador 2019, Wiederwahl 2024, Javier Milei in Argentinien 2023, Daniel Noboa in Ecuador 2023 und 2025, José Antonio Kast in Chile 2025 und auch Keiko Fujimori, Tochter des Diktators Alberto Fujimori in Peru am 7. Juni 2026. Die PolitikerInnen unterscheiden sich in ihrem Stil, verkörpern aber eine politische Strömung mit gemeinsamen Konstanten. Dazu zählen Neoliberalismus, eine harte Linie in Sicherheitsfragen, Rache an politischen Gegnern der Linken, eine geopolitische Ausrichtung auf Washington und meist auch eine persönliche Nähe zu Donald Trump. Der schrieb während des Wahlkampfs in Kolumbien am 3. Juni auf Truth Social: Die Ereignisse dieser Wahl sind sehr wichtig für die Zukunft Kolumbiens und seine Beziehung zu den Vereinigten Staaten, und erwähnte noch einmal ausdrücklich die politische Unterstützung, die De La Espreya ihm persönlich gewährt habe. Der US-Präsident rechnet damit, in Kolumbien einen gefügigen Staatschef zu bekommen, quasi einen Statthalter Washingtons. Dass es in der Region, die einst als Experimentierfeld der Linken galt, zum großen Schwenk nach rechts außen gekommen ist, ist zum Teil auf die nicht selten durch Einmischung der USA mitverursachten Misserfolge der linken Regierung zurückzuführen, die von den 2000er Jahren bis Anfang der 2020er die politische Szene dominierten. Lateinamerika verdankt den linken Regierungen bedeutende soziale und demokratische Fortschritte, aber es ist ihnen nicht gelungen, die Wirtschafts- und Gesellschaftsstrukturen, die seit jeher Ungleichheit und Armut befördern, nachhaltig zu verändern. Ihre Strategie, den Wohlstand besser zu verteilen und durch Rohstoffexporte höhere Einkünfte zu generieren, funktioniert schon länger nicht mehr. Diese Situation hat zu einer Entfremdung gegenüber progressiven Kräften geführt, insbesondere in den benachteiligten Bevölkerungsgruppen, in der gefährdeten Mittelschicht und bei der Jugend, die in einigen Ländern bisher nur die Linke an der Macht kannte. Hinzu kommt, dass auf die Regierungschefs der 2000er Jahre von Hugo Chavez in Venezuela über Evo Morales in Bolivien bis Cristina Fernández de Kirchner in Argentinien keine ähnlich populären Persönlichkeiten folgten und sich die politische Linke mit Justizkriegen herumschlagen musste. Die internationale Finanzkrise von 2008, deren Folgen durch die Corona-Pandemie noch verschärft wurden und die Region in die schlimmste Rezession seit einem Jahrhundert stürzte, führte dazu, dass alle Länder des Subkontinents in eine Phase schwachen Wachstums gerieten, während zugleich der Welthandel zurückging. Der 2022 begonnene Krieg Russlands gegen die Ukraine und der aktuelle Angriff der USA und Israels auf Iran erhöhen den Inflationsdruck, der die Kaufkraft in Argentinien, Bolivien, Kolumbien oder Venezuela schmälert. Ungeachtet ihrer jeweiligen Eigenheiten sehen sich alle Länder mit denselben sozioökonomischen Problemen konfrontiert: einer informellen Wirtschaft, die fast 50% der Erwerbstätigen bindet und den Staaten hohe Steuereinnahmen vorenthält, der zunehmenden Ungleichheit und der prekären Situation der Mittel- und Unterschichten. Nach Angaben der Weltbank sind 32% der lateinamerikanischen Bevölkerung von Armut bedroht. Ein Viertel der Menschen ist bereits arm. Seit Ende der 2010er Jahre bricht sich die Unzufriedenheit der Bevölkerung immer wieder Bahn, ohne dass die Regierungen mit nachhaltigen Lösungen auf die sozialen Forderungen und Anliegen reagierten. Die Demonstrationen und sozialen Proteste, die sich immer wieder daran entzündeten, haben zwischen 2019 und 2021 in Chile, Kolumbien und Ecuador sowie 2026 in Bolivien zu größeren Unruhen geführt. Vor diesem Hintergrund haben viele WählerInnen in der jüngeren Vergangenheit die Linken abgestraft und ihre Stimme der radikalen Rechten gegeben. In allen lateinamerikanischen Ländern sind seit 2021 Präsidentschafts- und Parlamentswahlen abgehalten worden. Dieses Jahr wird noch im Oktober in Brasilien sowie im August und Dezember in Haiti gewählt. 2027 finden dann in El Salvador Parlamentswahlen, in Guatemala und Mexiko Zwischenwahlen sowie in Argentinien Präsidentschafts- und Parlamentswahlen statt. Während die linken Regierungen in den Augen eines Großteils der Bevölkerung dieser Länder nicht genug getan haben, gehen die tatsächlich durchgeführten Reformen der Oberschicht bereits zu weit. Sie möchte mit der politischen Rechten die Dinge wieder in die Hand nehmen und das Problem an der Wurzel packen, indem sie den Staat selbst umkrempelt. Der Linken wirft sie vor, in ihrer Regierungszeit den Verfall der Institutionen und der Moral befördert zu haben, durch überbordende Bürokratie, durch parasitäre Ausnutzung von Sozialleistungen und Programmen für indigene Völker, Frauen und sexuelle Minderheiten, sowie durch die Behinderung des freien Unternehmertums. In Kolumbien will Della Espreia den Staatsapparat innerhalb von 4 Jahren um 40% verkleinern. In seinem Wahlprogramm verspricht er, die große Deregulierungsrevolution einzuleiten, ein Land der Eigentümer zu schaffen, die Steuern massiv zu senken und ausländische Investitionen ins Land zu holen, um die natürlichen Ressourcen Erdöl, Erdgas, Kohle und Wasser auszubeuten. Auch die Dollarisierung der Wirtschaft ist angedacht. In Chile wollen der neue Präsident José Antonio Kast und seine Notstandsregierung ebenfalls mit der Politik von Amtsvorgänger Gabriel Boric brechen und dafür eine Megareform und einen Prozess des nationalen Wiederaufbaus anstoßen. Die Rezepte, die angewendet werden sollen, klingen indes wenig innovativ. Steuersenkungen, Kürzung öffentlicher Ausgaben, Zusammenlegungen oder Verkleinerung von Ministerien und Behörden sowie weitere Sparmaßnahmen. Im selben Geist hat Ecuadors Präsident Daniel Noboa die Zahl der Ministerien in seinem Land von 20 auf 10 halbiert, um Maßnahmen zur Flexibilisierung der Arbeitsmärkte sowie zur Förderung ausländischer Investitionen in verschiedene Sektoren ergriffen. Dazu zählen der Bergbau- und Energiesektor. Die Bereiche Technologie, Dienstleistungen und künstliche Intelligenz sollen von neu geschaffenen Freihandelszonen profitieren. In all diesen Ländern, einschließlich Argentinien, wird die Kettensäge angeworfen, um das linke Erbe zu zerlegen. Die meisten der neuen ultrarechten Regierungschefs möchten die erwarteten Einsparungen nutzen, um die Militarisierung im Kampf gegen die organisierte Kriminalität zu finanzieren. Sicher zur Freude der Rüstungsunternehmen in den USA und Israel. El Salvadors Nayib Bukele setzt darauf, seine Sicherheitsinvestitionen in ökonomische Gewinne umzumünzen, durch mehr Stabilität, Attraktivität für ausländische Investoren und den Aufbau neuer Branchen wie Tourismus und Digitalwirtschaft. Dieser politische Kurs zielt aber auch darauf ab, die Gesellschaft bei schwindenden Arbeitsplätzen, Einkommen und öffentlichen Dienstleistungen zu disziplinieren und zu kontrollieren. Dafür muss eine Mehrheit der WählerInnen aber erst einmal durch die richtige Ansprache dazu bewegt werden, das Schafott zu besteigen. Hier hat es die Rechte verstanden, aus den neuen Plagen der lateinamerikanischen Gesellschaften Kapital zu schlagen. Die Ausbreitung der organisierten Kriminalität mit dem Anwachsen des internationalen Drogenhandels hat das Gleichgewicht in der Region tiefgreifend gestört. Die weltweite Kokainproduktion, von der 2/3 auf Südamerika entfallen, ist von 900 Tonnen 2014 auf einen historischen Höchststand von 4.100 Tonnen im Jahr 2024 gestiegen. Das Gros entfiel dabei auf Kolumbien, in dem allein 2/3 der weltweiten Coca-Anbauflächen liegen. Die Gesamtanbaufläche für Kokain im Land hat sich seit 2013 verfünffacht. 2024 haben weltweit etwa 25 Millionen Menschen diese Droge konsumiert, gegenüber 17 Millionen 2013. Ein Anstieg um fast 50%. Kriminelle Netzwerke sind mittlerweile in ganz Lateinamerika aktiv, wo sie neben weltweit konsumierten Rauschmitteln wie Kokain, Heroin, Marihuana und anderen auch synthetische Drogen herstellen und in alle Welt verteilen. Dadurch hat sich Lateinamerika zur gewalttätigsten Region des Planeten entwickelt, sieht man vom Kriegsgebieten ab. Laut dem Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen entfallen auf Lateinamerika und die Karibik mit etwa 9% der Weltbevölkerung fast 1/3 aller weltweit begangenen Tötungsdelikte. Schätzungen zufolge steht etwa die Hälfte dieser Tötungsdelikte direkt oder indirekt im Zusammenhang mit kriminellen Organisationen und Banden. Durch die steigende Zahl von Gewalttaten und Morden steht Sicherheit mittlerweile ganz oben auf der Liste der Themen, die den Menschen Sorgen bereiten. Hinzu kommt die andauernde Korruption, die die Glaubwürdigkeit der Institutionen untergräbt. Die anhaltenden Krisen in Venezuela, Kuba und Haiti haben Migrationsbewegungen ausgelöst, mit denen immer mehr Menschen in Länder wie Brasilien, Chile, Kolumbien, Ecuador, Mexiko und Panama strömen. Nach und nach haben diese Themen den Schwerpunkt der öffentlichen Debatte verschoben. Soziale Gerechtigkeit, Umverteilung, Umwelt oder die Ausweitung der bürgerlichen Rechte haben gegenüber Sicherheit, Korruption in den staatlichen Institutionen und Korrumpierbarkeit der politischen Amtsträger sowie Grenzüberwachung an Bedeutung verloren. Die politische Rechte und ihre radikalen Flüge nutzen diese Themen für sich. Auf Social Media, aber auch in sozialen Räumen wie Kirchen, Bruderschaften, Sportvereinen oder konservativen Familienverbänden wird eine Debatte geführt, die sich obsessiv um eine zentrale Forderung dreht, die nach einer Rückkehr zur Ordnung, und zwar in jeder Weise moralisch, religiös, sozial und sicherheitspolitisch. Der Kulturkampf gegen Abtreibung, Frauenrechte und Homosexualität sowie gegen das, was unter den Schlagwörtern Globalismus, Kulturmarxismus und Narkokommunismus firmiert, dient hier als Kitt, der unterschiedliche soziale Milieus zusammenhält. Doch die Truppe der Trump-Statthalter ist womöglich weniger mächtig, als sich der Mann im Weißen Haus erhofft. Einige von ihnen können sich nicht auf eine Parlamentsmehrheit stützen und haben sich mit Hilfe von breiten Rechtsbündnissen und mit anderen radikalen, traditionellen, konservativen und den Mitte-Rechtsparteien durchgesetzt. Gewählt wurden sie auch häufig von BürgerInnen, die vor allem ihre Ablehnung des jeweiligen linken Gegenkandidaten in der Stichwahl deutlich machen wollten. Kast und Milley müssen in ihren Parlamenten für jedes ihrer Projekte politische Mehrheiten organisieren. In Kolumbien hat de la Espreya keine im Repräsentantenhaus oder Senat vertretene Partei im Rücken. Er wird sich nun auf die Parteien der traditionellen Rechten, die konservative Partei Centro Democratico des früheren Präsidenten Alvaro Uribe, die Soziale Partei der Nationalen Einheit, die konservativ-rechtsliberale Bewegung Cambio Radical und die liberale Partei stützen müssen. Das progressive Lager brachte in der zweiten Runde der Präsidentschaftswahl nahezu die Hälfte der WählerInnen hinter sich. Die Differenz zwischen dem linken Kandidaten Ivan Cepeda und de la Espreya betrug nur knapp einen Prozentpunkt bzw. 250.000 Stimmen. Noch knapper war der Ausgang der Stichwahl in Peru. Keiko Fujimori lag mit 50,13% nicht einmal einen halben Prozentpunkt und weniger als 50.000 Stimmen vor dem linken Kandidaten Roberto Sanchez, 49,87%. Bei den bevorstehenden Präsidentschaftswahlen in Brasilien ist noch alles offen. Überall in Lateinamerika ist zu beobachten, wie fragil die heterogenen Bündnisse sind, die hinter den ultrarechten Präsidenten stehen, wie lange die Menschen Regierungen unterstützen werden, die dem US-Präsidenten näher stehen als ihrem eigenen Volk, bleibt abzuwarten.
Katastrophalen rechten faschistischen Tendenzen, die uns mehr und mehr zu umgeben scheinen, kommen wir zur Energiewende und einer überraschenden Entwicklung in Australien, über die die Wochenzeitung Freitag am 30. Juli berichtete.
Australien verschenkt jetzt Ökostrom. Kohle galt in Down Under lange als das Maß aller Dinge, doch jetzt feiern auch dort die Erneuerbaren ihren Siegeszug. Es gibt viele Gründe, von Australien zu schwärmen. Gerade kommt ein weiterer hinzu. 3 Stunden Strom gratis bekommen die Australier seit diesem Monat mit der Solar Share Offer der Regierung. Wer künftig in den Mittagsstunden Elektrizität für Wasch- und Spülmaschinen, Warmwasser, Klimaanlagen, Batteriespeicher oder auch für das Laden von Elektroautos nutzt, kann dies täglich stundenlang tun, ohne dafür zu zahlen. Das Angebot am Mittag, wenn die Sonne auf das Häusermeer der Millionenstädte brennt und riesengroße Überschüsse an Ökostrom generiert, kommt, Überraschung, nicht von den australischen Grünen, sondern von Premier Anthony Albanese und seiner Labour-Regierung. Es soll Australier und AustralierInnen zu einem bewussten Umgang beim Verbrauch von Strom bewegen. Umgerechnet auf die deutlich höheren deutschen Preise ließen sich bis zur Kappungsgrenze von 24 Kilowattstunden täglich umgerechnet 9 Euro einsparen, mit dem preiswerteren Strom in Down Under entsprechend weniger. Zunächst gilt die Offerte im bevölkerungsreichsten Bundesstaat New South Wales mit der Metropole Sydney, im Großraum Brisbane sowie in Südaustralien und Adelaide. Victoria mit der Millionenstadt Melbourne zieht im Oktober nach, die anderen Bundesstaaten und Territorien 2027. Energieminister Chris Brown rührt seit Monaten schon die Werbetrommel, und zwar mit einem schlichten Vergleich, denn er sagt, was gut für den Klimaschutz ist, ist gut für den Geldbeutel. Prägnanter hätten es die deutschen Bündnisgrünen auch nicht formulieren können. Für einen australischen Minister sind das allerdings ganz neue Töne. Denn eine Energiewende haben die Politiker des Inselkontinents bis vor 5 Jahren nicht einmal angestrebt. Ob man die konservativen Premiers im Ruhestand, John Howard, Tom Abbott und Scott Morrison, nun als Klimaskeptiker oder als Klimaleugner bezeichnen soll, darüber lässt sich streiten. Australiens großes Potenzial mit vielen Sonnenstunden, beständigen Winden an zahlreichen Küstenabschnitten wollten sie jedenfalls nicht nutzen. 2017 trat der konservative Scott Morrison, damals noch Schatzkanzler, mit einem Klumpen Kohle ans Rednerpult des Parlaments in Canberra, um den schwarzen Klimakiller als die Zukunft anzupreisen. Australien befand sich zu diesem Zeitpunkt mit Investitionen in saubere Energie auf dem letzten Platz aller OECD-Länder. Auch Peter Dutton, Morrisons Nachfolger als Vorsitzender der wirtschaftsliberalen Liberal Party, konnte und wollte sich im Wahlkampf 2025 nicht für regenerative Energien begeistern und verfolgte stattdessen den Plan, rund um den Kontinent Atomkraftwerke bauen zu lassen. Das ging kolossal schief. Die Wähler stärkten Albanese und Labour, die jetzt über eine große Mehrheit im Parlament verfügen. Dutton hingegen dezimiert mit seinen Nuklear-Fantasies nicht nur das Ergebnis seiner Partei, sondern verlor auch seinen eigenen Sitz im Parlament. Die Menschen in Australien wollen eine Zukunft mit günstiger, sauberer Energie, sagte Albanese bereits beim Antritt seiner ersten Amtszeit als Premier 2022. Gemeinsam können wir die Klimakriege beenden. Auch wenn ihm dies mit Blick auf die Opposition nicht gelungen ist, hat er in anderer Hinsicht deutlich mehr erreicht. Australien hat in den letzten 4 Jahren eine veritable Energiewende vollzogen. Hohe staatliche Investitionen in grüne Energie trieben eine nachhaltige Entwicklung voran. Australische Großbanken weigerten sich seit längerem schon, neue Kohleminen vorzufinanzieren. Viele Kohlekraftwerke wurden in den letzten Jahren vom Netz genommen. Auch die letzten der mittlerweile unrentabel gewordenen Anlagen sollen bis 2035 abgeschaltet werden. Zum Vergleich, im westdeutschen Kohlerevier ist 2030 Schluss. Im ostdeutschen sollen die Kohlekraftwerke noch bis 2038 laufen. Die erzielten Photovoltaiküberschüsse helfen Australien bei zunehmend langen, intensiven Hitzewellen, die einen höheren Stromverbrauch etwa durch Klimaanlagen zur Folge haben. Solarenergie trägt inzwischen einen Großteil der durch Hitze verursachten Spitzenlast am Mittag, sagt der Energieberater Geoff Eldright am 7. Januar 2026 mitten im Hochsommer in Australien. Schaffen es alle privaten und kommerziellen Solaranlagen zusammengerechnet auf einen Anteil von mehr als 60% der Stromversorgung. Energie aus Wind- und Wasserkraft addiert, konnte das Land an diesem Tag rund 78% der Gesamtnachfrage mit erneuerbaren Energien decken. 2019 war es nur 26%. Der sprunghafte Anstieg der Versorgung mit Solarenergie, sagt Eldred, hat das Risiko für Stromausfälle, verursacht von Hitzewellenengpässen, deutlich verringert. Die Menschen in Australien sind mehrheitlich aufgeschlossen für die Vorteile grünen Stroms. Mit umgerechnet 5,5 Milliarden Euro erreichten private Investitionen in erneuerbare Energien 2024 einen Rekordwert. Auf rund 5 Millionen Hausdächern sind mittlerweile Photovoltaikanlagen installiert. dass es mehr als ein Drittel aller Haushalte des fast 28 Millionen Einwohner zählenden Landes. Damit erzielt Down Under seit diesem Jahr den weltweit höchsten Anteil an der Solarstromerzeugung in Privathaushalten proportional zur Bevölkerungsgröße. Neben einem kräftigen Zuwachs von Solar- und Windkraftanlagen läuft auch der Ausbau von Batteriespeicherkapazitäten auf Hochtouren. Rund 2 Milliarden Euro investiert die Region aus Canberra derzeit in den Ausbau des nationalen Stromnetzes, da die Anlagen oft hunderte Kilometer entfernt von den australischen Städten an den Küsten liegen. Mit dem Cheaper Home Battery Program nahmen Batterieinstallationen binnen eines Jahres um ein Vielfaches zu. Auf 103 Gigawattstunden Speicherkapazität bei existierenden und geplanten Anlagen kommt Australien derzeit. Zum Vergleich: In Deutschland waren es 2025 lediglich 25 Gigawattstunden. Zuletzt hat sich der Anteil der Erneuerbaren am australischen Energiemix nahezu vervierfacht. Seit diesem Jahr liegt er bereits über 50%, sagt Chris Brown. In der Bundesrepublik waren es nach einem Vierteljahrhundert Ausbau in diesem ersten Halbjahr 58%. Auf dem bisherigen Tempo will sich die Labour-Regierung von Premier Albanese aber nicht ausruhen. Sie hat sich das Ziel gesetzt, den Anteil bis 2030 auf mehr als 80% zu steigern. Das ist dasselbe Ziel, das sich auch die Bundesregierung gesetzt hat. Mehr geht ja gar nicht, könnte man meinen. Doch die Regierung steht unter immensen innenpolitischen Druck, für weitere Strompreissenkungen zu sorgen. Nicht wenige Menschen in Australien meinen nämlich, angefeuert durch Zeitungen des konservativen Murdoch-Konzerns, die Strompreise wären unerträglich hoch. Tatsächlich liegt Australien im unteren Drittel der OECD-Staaten. Die Deutschen können ohnehin nun leidvoll auf durchschnittlich 26 Cent pro Kilowattstunde blicken, die Australier bezahlen, wenn sie den Strom zahlen müssen. Die Klimakatastrophe ist da, aber der Kampf um jedes Zehntel Grad weniger, dass die globale Temperatur ansteigt, lohnt sich nach wie vor. Genauso wie nach wie vor den Rechten, Faschisten, Rassisten etc. entgegenzutreten. Vielleicht sind auch andere Organisierungen nötig. Dazu gab es Anfang August ein Kollapscamp. Weiteres findet ihr unter kollapscamp.de. Unser letzter Artikel ist aus der Analyse und Kritik aus Hamburg, der Linken Zeitung für Debatte und Praxis, der Sommerausgabe vom 16. Juni, und es geht um Genua vor 25 Jahren.
Eine andere Welt war möglich. Die G8-Proteste in Genua 2001 hinterließen eine Wunde in der europäischen Linken, aber auch ein Repertoire an basisdemokratischer Organisierung. Für eine Generation von Menschen in Europa wird Genua immer mit dem Juli 2001 verbunden bleiben. Nicht nur aufgrund der Ereignisse, die sich in den Straßen der italienischen Küstenstadt abspielten, sondern auch, weil sich in jenen Tagen der Proteste viele der Spannungen abzeichneten, die darauffolgenden 25 Jahre bestimmen sollten. Die Globalisierung und ihre GewinnerInnen, die Krise der politischen Repräsentation, die sicherheitspolitische Vereinnahmung des öffentlichen Raums, das zunehmend angespannte Verhältnis zwischen Demokratie und öffentlicher Ordnung und die Schwierigkeit der institutionellen Linken, sich mit Phänomenen auseinanderzusetzen, die über nationale Grenzen hinausgehen. Aus diesem Grund entzieht sich der G8-Gipfel von Genua auch ein Vierteljahrhundert später weiterhin jeder eindeutigen Definition. Die Proteste waren der Höhepunkt der Globalisierungskritik, aber auch der Moment, in dem eine politische Subjektivität voll sichtbar wurde. Eine, die sich seit den Protesten gegen die Welthandelsorganisation in Seattle 1999 langsam zu einem organisierten und transnationalen Geflecht aus Bewegungen, sozialen Netzen, Kommunikations- und Konfliktformen entwickelt hatte. Keine bloße kritische Gegenbewegung zur neoliberalen Globalisierung, auch kein Ableger der traditionellen Linken, sondern ein autonomes Feld, das in der Lage war, eigene Vorstellungen und Organisationsformen zu entwickeln. Aus diesem Grund war Genua auch der Ort und Moment, an dem ein tiefer Bruch mit der etablierten Linken vollzogen wurde. Denn diese Bewegung forderte nicht bloß Repräsentation, sondern stellte die Codes der politischen Vermittlung und Organisierung selbst in Frage. Um zu verstehen, was in Genua geschah, muss man sich von einem der größten Irrtümer befreien, die in den darauffolgenden Jahren entstanden sind. Der Annahme, dass der G8-Gipfel im Wesentlichen ein italienisches Ereignis war, während er in Wirklichkeit der Höhepunkt eines globalen Prozesses war, der sich über mindestens ein Jahrzehnt erstreckte. Dem vorausgegangen waren der Zapatista-Aufstand in Chiapas, die französischen Streikmobilisierungen von 1995, die Gründung von ATTAC, die vom Bündnis La Via Campesina aufgebauten transnationalen Netzwerke, die Proteste in Seattle im Jahr 1999 und das erste Weltsozialforum in Porto Alegre im Januar 2001. Doch es gab auch eine eindeutig italienische Besonderheit. Die Centri Sociali, die sozialen Zentren, waren weit verbreitete und gesellschaftlich tief verwurzelte Räume, die aus geteilten Sehnsüchten und Bedürfnissen entstanden und gewachsen waren. Fähig, kulturelle Produktion, Fürsorge, sozialen Konflikt, kommunikative Experimente und territoriale Präsenz miteinander zu verbinden. Aus diesem Gefüge schöpfte auch die Bewegung, die nach Genua kam, einen entscheidenden Teil ihrer Stärke. Zum ersten Mal seit dem Ende des Kalten Krieges versuchte eine Konstellation sehr unterschiedlicher Akteure, eine internationale Opposition gegen die nach 1989 entstandene neoliberale Ordnung aufzubauen. Gewerkschaften, Umweltorganisationen, Bäuerinnenbewegungen, katholische Vereinigungen, feministische Netzwerke, soziale Zentren, NGOs und Menschenrechtsgruppen teilten eine gemeinsame Überzeugung, dass die Globalisierung weder eine Naturgewalt noch ein unvermeidliches Schicksal sei. Als im Juli 2001 Hunderttausende Menschen in Genua eintrafen, protestierten sie nicht nur gegen den Gipfel der Weltmächte. Sie versuchten, einer anderen Vorstellung von Gesellschaft politische Gestalt zu verleihen. Der Slogan »Eine andere Welt ist möglich« steht nicht für ein vages, utopisches Streben, er steht für eine konkrete, gemeinsame Analyse. Die Finanzialisierung der Wirtschaft, die zunehmende Ungleichheit, die Privatisierung öffentlicher Dienstleistungen, die Prekarisierung der Arbeit, die Zerstörung der Umwelt, all diese Dinge wurden damals bereits als die großen Widersprüche des neuen Jahrhunderts erkannt. 25 Jahre später sind die Bilder noch präsent, aber der Kontext verblasst. Der Leichnam von Carlo Giuliani auf der Piazza Alimonda, die verletzten Gesichter aus der Diaz-Schule, die Berichte über Folter in Bolzaneto, das Tränengas, das das Stadtzentrum in ein Schlachtfeld verwandelte, Bilder, die ins kollektive Gedächtnis einer Generation eingeprägt sind und weiterhin eine offene Wunde in der Geschichte Italiens darstellten. Doch die Proteste markierten auch den Beginn eines politischen Prozesses, der sich bereits abzuzeichnen begonnen hatte. Diese Tage können als ein riesiges Laboratorium basisdemokratischer Organisierung verstanden werden. Man denke an militante Bewegungen wie die Tutte Bianche und später an die Disobedienti, an ihre Fähigkeit, eine Form der Straßenpolitik zu schaffen, die Konflikt, Kommunikation, das Eingehen von Risiken und symbolisches Experimentieren miteinander verband. Ein Repertoire, das, obwohl es sich im Laufe der Zeit wandelte, Spuren in den Mobilisierungen der folgenden Jahre hinterlassen sollte. Genua war ein Moment, in dem eine Generation versuchte, eine politische Antwort auf die neoliberale Globalisierung zu entwickeln. Und es war vielleicht der letzte Moment, in dem linke Bewegungen versuchten, sich eine wirkliche, gemeinsame globale Perspektive vorzustellen, bevor das 21. Jahrhundert eine andere Richtung einschlug. Aus diesem Grund muss auch mit Erzählung gebrochen werden, dass die Bewegung in Genua einfach besiegt wurde. Der entscheidende Bruch erfolgte erst einige Wochen später, mit den Anschlägen auf die Twin Towers und dem Beginn der Ära des permanenten globalen Krieges. Ohne den 11. September würden wir heute vielleicht eine andere Geschichte erzählen. nicht die einer Bewegung, die auf dem Höhepunkt ihrer Erfolge unterbrochen wurde, sondern einer transnationalen Subjektivität, die in der Lage ist, das Feld der Weltpolitik neu zu gestalten. Die Bewegung, die nach Genua kommen sollte, entstand in einem bestimmten politischen Klima. Die Sowjetunion war 10 Jahre zuvor zusammengebrochen. Die USA befanden sich auf dem Zenit ihrer politischen, wirtschaftlichen und kulturellen Hegemonie. Die Globalisierung wurde als unvermeidlicher Prozess dargestellt. In Europa schien die Ära des Dritten Weges den Konflikt zwischen Kapitalismus und Sozialdemokratie endgültig ad acta gelegt zu haben. Tony Blair regierte im Vereinigten Königreich, Gerd Schröder in Deutschland und bis knapp 3 Jahre zuvor hatte auch Italien mit Romano Prodi seinen ersten Ministerpräsidenten aus der postkommunistischen Linken gehabt. Die Europäische Linke hatte, von wenigen Ausnahmen abgesehen, aufgehört, über eine Umgestaltung des Systems nachzudenken und konzentrierte sich darauf, mit diesem umzugehen. Rückblickend erscheint Genua als Übergang zwischen zwei Epochen. Einerseits neigte sich die nach 1989 eingeleitete Ära dem Ende zu. Andererseits begann das, was nach dem 11. September als Ära der globalen Sicherheitspolitik definiert werden sollte. Weniger als 2 Monate trennen den G8-Gipfel von den Anschlägen auf die Twin Towers. In diesem kurzen Zeitraum vollzog sich eine radikale Verschiebung der globalen politischen Agenda. Die Kritik an der Globalisierung geriet durch den Krieg gegen den Terror in den Hintergrund. Fragen der globalen Gerechtigkeit wichen Fragen der Sicherheit. Genua war in diesem Kontext auch ein Testfeld für staatliche Apparate. Viele der Instrumente, die in den folgenden Jahren den Umgang mit Dissens prägen sollten, zeigten sich in jenen Tagen deutlich. Die Militarisierung des städtischen Raums, rote Zonen, die zentrale Rolle präventiver Geheimdienstarbeit und die Vorstellung, dass die Einschränkung von Grundrechten mit Sicherheit gerechtfertigt werden kann. Viele der von der globalisierungskritischen Bewegung ausgearbeiteten Analysen sollten sich als richtig erweisen. Die Finanzkrise von 2008, die zunehmende Ungleichheit, der Klimanotstand, die Konzentration von Reichtum, die Macht digitaler Plattformen, all dies sollte jene Probleme bestätigen, die die Bewegung schon Jahre zuvor erkannt hatte. Was sich allerdings nicht verwirklichte, war der nächste Schritt. Den Organisationen der radikalen Linken gelang es nicht, die außergewöhnliche Energie, die sich zwischen Seattle, Porto Alegre und Genua angesammelt hatte, in ein nachhaltiges politisches Projekt umzusetzen. 25 Jahre später liegt die vielleicht tiefste Bedeutung von Genua genau in diesem Widerspruch. Die Fragen, die damals über den Plätzen schwebten, sind nach wie vor präsent. Die Klimakrise, prekäre Arbeitsverhältnisse, Migration, die Rolle der großen Tech-Konzerne, das Verhältnis zwischen Demokratie und globaler Finanzwelt, all dies prägt weiterhin unsere Zeit. Was verschwunden ist, ist der Versuch, sie innerhalb eines einzigen politischen Rahmens auf globaler Ebene anzugehen. Deshalb bleibt Genua eine offene Geschichte. Nicht nur wegen der Spuren, die die Ereignisse hinterlassen haben, nicht nur wegen der Erinnerung an die Repression, sondern weil es einen der letzten Momente darstellt, in denen Hunderttausende Menschen versuchten, sich in einen gemeinsamen Rahmen gegen die neoliberale Ordnung zu stellen. Noch interessanter als die Frage, ob diese Bewegung richtig oder falsch war, ist aus heutiger Sicht, wie hätten Europa und die Linke sich entwickelt, wenn diese Fragen eine politische Antwort gefunden hätten, die ihrem Anspruch gerecht geworden wäre.